Papierschnitt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser weiteren Folge. Und heute sitze ich mal wieder nicht alleine hier, denn ich habe Natalie bei mir sitzen. Hi.
Hallo.
Na?
Freut mich hier zu sein.
Wie ist?
Aufregend. Meine erste Podcast-Aufnahme.
Ach, das wird ganz toll werden. Am Anfang vielleicht ein bisschen, dass man sagt, oh, wir würden das so ein bisschen, aber nach 5 bis 10 Minuten ist das alles gar kein Problem mehr. Und ja, wir starten seicht rein, ein bisschen Smalltalk, ne? Ein bisschen dies, das. Erstmal beschnuppern, wie man so schön sagt.
Okay.
Ja, cool. Ich habe heute Geburtstag, kann man ja mal sagen.
Ich weiß.
Ich bin süße 18 Jahre alt geworden.
Ja. Mit einer 10 drauf.
Und hatte ein bisschen einen ganz schönen Tag. Ich habe meinen Tag eigentlich so verbracht, also ich habe Urlaub und bin aufgestanden ganz normal, war beim Sport, habe gut gegessen, habe ein kleines Nickerchen gemacht am Nachmittag. Also, und jetzt nicht Podcast auf. Ich finde, besseren Tag hätte ich mir nicht vorstellen können für meinen Geburtstag.
Kann man sich nichts Schöneres vorstellen.
Ist so. Ich habe noch einen Kuchen bekommen. Also wirklich, es ist alles ganz toll. Und jetzt darf ich einen ganz tollen Podcast mit dir aufnehmen. Und wie im Titel auch schon gesehen, reden wir über den Joker von Markus Zusak.
Ne? Ja.
Oder Zusak.
Zusak,
Markus Zusak,
genau. Ich bin mir sehr sicher, es heißt Zusak.
Ich glaube nämlich auch.
Ja.
Das hast du mir nicht empfohlen. Schon ein bisschen länger her, als wir es gelesen haben, oder ich es gelesen habe. Aber ist nicht so schlimm, jetzt reden wir endlich drüber. Und bevor wir das aber tun, hast du natürlich für uns alle eine Empfehlung mitgebracht. Und da erzähl doch mal gerne, was du mitgebracht hast.
Ich habe mitgebracht, was ich tatsächlich gerade höre. Ich habe es auch noch nicht zu Ende gehört, aber ich bin bisher sehr begeistert. Das ist I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Und vielleicht kennst du die auch. Das ist die, die Sam gespielt hat bei Akali.
Ja.
Und die erzählt von ihrer Kindheit, vor allem von ihrer Mutter-Tochter-Beziehung, die eben super, super toxisch war, aber die halt dafür gesorgt hat, dass sie eben dieser Kinderstar wurde.
Ja.
Und es ist halt total spannend, einen Einblick in diese amerikanische Kinderstar-Welt zu bekommen.
Ja.
Und genau, wenn man es halt auf Englisch gibt, glaube ich, auch auf Spotify, da liest sie es auch selber vor, was halt auch sehr, sehr cool das Ganze macht.
Ja.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist super interessant.
Okay, ja, alleine die Person, ich weiß leider nicht, wie heißt sie nochmal?
Weißt du das?
Nee, nicht bei Akali, sondern ihr.
Ja, Jeanette McCurdy.
Genau, Entschuldigung. Genau, ist, glaube ich, auch generell eine spannende Person, was sie auch schon alles erzählt hat, so ein bisschen, über die Arbeit bei Nickelodeon eben und bei Akali und so weiter. Das war ja auch alles nicht ganz so gut. Ich meine, Kinderstars haben es wahrscheinlich eh nicht so einfach. Und dann halt eben noch ein bisschen ihre Privatleben damit reinzubringen, mit ihrer, ja, das aufzuarbeiten wahrscheinlich, so gehe ich mal von aus.
Ja, ich meine, allein der Titel zeigt heavy das ganze Thema bei ihr sein muss.
Genau, also deswegen spannend. Ich habe davor auch schon davon gehört, aber angetraut habe ich mich jetzt noch nicht. Aber wenn du sagst, dann kannst du empfehlen, vielleicht gönne ich mir mal das Hörbuch.
Ja, ist sehr kurzweilig.
Okay, nice, vielen Dank. Ja, ich denke, wir starten auch direkt rein, oder?
Gerne.
Wir haben doch richtig Bock. Du hast das Buch ja auf jeden Fall schon mehrmals gelesen. Das hast du mir auf jeden Fall erzählt.
Das begleitet mich seit meiner Jugend. Habe ich es nie vergessen.
Es ist ja auch ein kleines Jugendbuch.
Das stimmt.
Und um das vielleicht einfach mal so, also du hast ja Empfehlung gemacht, möchtest du es vielleicht ohne jetzt Spoiler, weil das kommen wir jetzt noch dazu, das ist die kleine Info für euch. Wir werden hier wieder zu zweit über das Buch reden. Das heißt, wir gehen das Buch mehr oder weniger detailliert durch. Und es wird natürlich gespoilert. Wenn ihr sagt, okay, jetzt nach der Zusammenfassung, vielleicht kannst du uns die geben über das Buch ohne Spoiler, sagt ihr, oh, das ist interessant an, ich möchte es so oder so lesen. Gibt es auch bei Spotify übrigens im Premium enthalten als Hörbuch, kann man sich auch gut hören, anhören. Und wenn ihr sagt, yo, das ist dann was für mich, dann müsst ihr leider aufschalten, weil dann könnt ihr den Podcast leider nicht weiterhören. Kommt aber gerne wieder, wenn ihr es
Buch. Schaltet alle ab.
Genau, nicht alle abschalten, nur Leute, die es vielleicht noch selber lesen wollen, selber genießen wollen, kann ich auch nachvollziehen. Wenn ihr aber sagt, ich habe schon gelesen, beziehungsweise ich lese eh nicht mehr, ist mir vollkommen egal, was du erzählst, dann bleibt dran. Aber dann gib uns doch bitte mal eine kurze Zusammenfassung von dem Buch, ohne Spoiler. Was ist denn da so passiert? Was ist denn das? Der Joker.
Sehr gerne. Es geht um Ed Kennedy, der Zeuge eines Banküberfalls wird. sehr unfreiwillig. Und ja, das Problem ist, der Bankräuber ist ein ziemlicher Versager, ist total ängstlich und überfordert und stellt sich wahnsinnig ungeschickt an, sodass Ed beschließt, aus irgendeinem Impuls heraus ihm hinterher zu rennen, ihm seine runtergefallene Waffe auf ihn zu zielen, und eben dadurch kann der Bankräuber eben der Polizei übergeben werden. Heißt, er ist für kurze Zeit ein Lokalheld, was sehr unüblich für ihn ist, weil er eher, man kann so sagen, ein Loser-Typ ist.
Kann man so sagen, ja.
Er sieht sich auch selber so, muss man dazu sagen.
Ja, er will keinen dekrediert, sondern er sieht sich auch selber so.
Genau. Also ist halt irgendwie, ich glaube, er ist 19 und steckt irgendwie in seinem Leben fest, arbeitet als Taxifahrer, trifft sich mit seinen Freunden, aber hat halt weder Ambition noch irgendwie Träume. Er will irgendwie nirgendwo hin. Und dann passiert es eines Tages, dass eine Spielkarte, ein Karo Ass, bei ihm zu Hause in seinem Briefkasten landet, mit genau 3 Adressen drauf. Und so beginnt quasi Eds Aufgabe für dieses Buch.
Ja.
Und zwar darin, Menschen zu helfen.
Genau, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Alles, was weitere kommt, ist dann schon sehr thematisch in dem Buch drin.
Mhm.
Aber das ist so die Aufgabe. Und ich finde, als du mir damals das auch erzählt hast, habe ich auch gesagt, ja, nee, bitte nicht spoilern. So, und dann meintest du ja auch, ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht erzählen. Ich finde, was das Buch ausmacht, und das kann man wirklich sich da mal zu Gemüte führen, ist schon die ersten Seiten, finde ich, catchen einen. Wenn man den Schreibstil mag, ist ja auch ein Jugendbuch so, klar, ist einfach ein bisschen einfacher geschrieben, in Anführungszeichen, trotzdem einfach sehr direkt, sehr dynamisch geschrieben, finde ich. So, ich finde, die Charaktere wirken so unfassbar nahbar. Es ist nur aus der Sicht von Ed geschrieben, also aus Ich-Perspektive. Und weiß nicht, also die ersten Seiten, gehen wir auch gleich darauf ein, zum Beispiel auf den Banküberfall, hat mich direkt gecatcht. Und ich finde, das ist wichtig, das nochmal zu erwähnen.
Alleine, also, so fängt das Buch an. Warte, ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal kurz nach.
Na.
Genau, der Bankräuber ist ein totaler Versager. Ich weiß es, er weiß es, die ganze Bank weiß es.
Ja. Da reden wir gleich noch drüber, ja.
Das macht einfach schon super Spaß, da weiterzulesen. Ich mag den Humor total gerne.
Ja, genau, also es ist auf jeden Fall auch einfach ein Buch, was man oft schmunzeln muss. Und die Charaktere wachsen auch so ein bisschen einem ans Herz.
Ja, total. So. Also Schlagabtausch können die.
Das können sie, ja, das stimmt. Das ist eine kleine Zusammenfassung. Lass uns doch direkt starten, oder?
Ja, wir sind doch schon gut dabei.
Wir sind gut drin, deswegen auf geht es ins Buch. Wie du schon gesagt hast, es startet mit einem Banküberfall. Und ich würde es einfach nur ganz groß zusammenfassen. Eigentlich, der Bankräuber ist ein Loser, so jeder weiß es. Und Ed und Marv, so, ist ein Kumpel von ihm, ein sehr, sehr guter Kumpel. Die sind alle so ums Alter, so 19, 20 Jahre alt. Und kommen aus einer Kleinstadt, wo es halt auch viel Armut gibt und sie haben wenig Perspektive. Ed hat es so weit geschafft, dass er zumindest Taxifahrer ist, also ein bisschen sich was verdient. Er hat eine eigene Wohnung. Ich finde auch mit 19 nicht zu wissen, wo er hingehört, finde ich auch vollkommen okay. Also tatsächlich, ich meine, es ist natürlich schlecht, dass er jetzt einfach nur auch keine Ambition hat, irgendwas zu tun. Aber ich finde, in dem Alter noch nicht zu wissen, was ich mit meinem Leben machen möchte, ist okay. Was nicht okay ist, ist halt eben keine Ambition zu haben.
Genau das, also dass man das nicht weiß, ist wirklich absolut normal.
Ja.
Aber dass man Sachen ausprobiert oder irgendwie mal hier ein Praktikum, mal da. Aber er ist ja wirklich stuck und er will da ja auch nicht raus.
Nee, er hat so sein Umfeld. Das Umfeld, das kann man immer aufzählen. Das ist eben Ed, er selbst eben.
Kann man sein eigenes Umfeld sein?
Klar, oder? Ich meine, wenn du mit dir selber gut auskommst, hast du ja zumindest dich.
Das ist wichtig, das stimmt.
Das ist sehr wichtig. Das hat dann Marv, das ist auch ein Kumpel von ihm. Der arbeitet auch ganz normal, in Anführungszeichen, da auch in dem Ort, in der kleinen Stadt. Ist aber sehr geizig, das kann man schon so schön mal sagen.
Ja, und sehr, wie sagt man, mit dem kann man gut raufen.
Ja, genau. Er ist auf jeden Fall, mit dem kann man sich gut zanken, auf jeden Fall.
Ja.
Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dann gibt es noch Richie, der ist eigentlich so wie Ed, auch keine Ambition, aber noch weniger, weil er hat nicht mal einen Job und nichts und lebt eigentlich dann eben von Sozialgeld und hat aber auch wenig Ambition, irgendwas zu machen, auch so 19, 20 Jahre alt. Und dann noch Audrey, Das ist ja die einzige Frau dann da in dem Freundeskreis und die ist auch Taxifahrerin. Also es alles wirkt so ein bisschen sehr in sich gekehrt, also sehr halt in kleinen Bubble unterwegs, aber die Freunde haben sich, die spielen immer Karten und das irgendwie ganz oft, weil das ist so dein eigenes, dann der einziges Ding, was sie so haben, so, wo alle Spaß haben und das ist dann auch eine Woche wieder rum. So ein bisschen arbeiten, ein bisschen Karten spielen und nächste Woche geht's wieder von vorne los und das jetzt für die nächsten 80 Jahre so gefühlt. Das ist so die Mentalität erstmal von der Freundesgruppe. Und da ist es eben so, dass Ed und Marv eben Geld holen wollten. Für Marv, glaube ich, wollte Geld holen. Und dann sind sie aber so einen Banküberfall reingeraten. Und dann geht's direkt los, dass der ein Loser ist und sich nicht durchsetzen kann, dieser Bankräuber. Und sagt die ganze Zeit so, halt mal eine Mauer da hinten. Ja, weil Ed und Marv sich streiten. Weil Ed die ganze Zeit sagt, ein Auto ist so eine Schrottkarre. Wirklich, die ist so alt, der kann nichts damit reißen. Jetzt verschrotte sie endlich. Und Marv so, der liebt dieses Auto. Mm. Der braucht dieses Auto. Und der ist so richtig so, Mann, Alter, das ist mein Auto, lass ich mal jetzt in Ruhe. Die streiten da richtig laut. Und der Bankräuber so, Leute, könnt ihr mal eine Mauer da hinten halten? Ich habe eine Waffe in der Hand. So, ja, labe ich jetzt nicht voll hier. Ich habe hier was zu klären mit Marv. Chill mal jetzt.
Genau, weil das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Parkour abläuft für Marvs Auto.
Ja, genau,
Auto.
15 Minuten, ja.
Ja, eben diese doofen 15 Minuten.
Ja, und dann regt er sich darüber auf, dass er ein Parkticket kommt, weil du bist ja richtig in der Situation, so ein Bankräuber. Yeah. Und dann so, mein Parkticket, mach doch mal hinne jetzt. Sagt er dir auch so, mm. Jetzt mach doch mal hinne jetzt, Mann.
Ja, absolut. Für dieses scheiß Auto hole ich doch keinen Park, zahle ich doch ja, keinen. Ja, ja. Kein Strafzettel.
Also das fängt schon sehr, sehr witzig an. Das hat mich direkt abgeholt. Ich dachte mir so, oh, wie cool. Und dann ist es so, dass er zumindest ein bisschen Geld rausholt irgendwie. Und dann bekommt aber Ed, als er dann so rausgeht, als nämlich die Polizei kommt dann irgendwann, dann ist es so, dass die sich aufs Auto unterhalten haben, eben klar. Und dann wusste der Bankräuber, ah, hier ist ein anderes Fluchtfahrzeug. Du hast ein Auto, gib mal eine Schüssel her.
Stimmt.
Genau. Und ja. Dann ist Ed aber irgendwann ist er so raus und dann das Auto geht, springt aber nicht an, weil es eine Schrottkarre ist. Und dann ist Ed halt hinterher und irgendwie kann er ihn überwältigen, so die Waffe dann ranhalten und dann schießt er halt durch das Fenster durch, Fenster geht kaputt, trifft den Bankräuber so ein bisschen, dass er nicht fliehen kann, er überlebt halt alles, gar kein Problem, aber Ed ist halt so, wie du schon gesagt hast, der Held, der lokale Held dann eben so ein bisschen, er hat den Bankräuber gestellt und plötzlich ist er so ein bisschen in den Medien und
in der Zeitung
und wird so ein bisschen hochgehypt. Und Marv ist halt sauer, dass seine Fensterscheibe kaputt ist.
Ja.
Ja.
Tragisch.
Zu Recht aber auch.
Tragisch.
Wirklich. Ja, und dann gibt's erstmal so eine kleine Vorstellung von den Leuten. Dann ist nämlich das, was wir gesagt haben, mit den Karten spielen. Dann treffen die sich alle so abends so ein bisschen, spielen Karten. Richie ist halt eben so der, ja, Zurückhaltende, so vielleicht ein bisschen. Marv kann immer sehr gut provozieren, liebt es, über das Geld zu reden, liebt es dann auch zu provozieren. Ed kann damit immer so ein bisschen alles so zurückhalten, kann aber auch mal sich gut fetzen und so. Und Audrey belustigt sich eigentlich über die ganzen Eumel da und denkt so, Mann, halt, mit welchen Lelex hänge ich hier eigentlich rum?
Und man merkt schon, dass Ed eine große Vorliebe für Audrey hat.
Der ist total verknallt in
sie.
Komplett. Der ist hin und weg seit Jahren. Die sind seit Jahren alle befreundet. Und Ed ist unsterblich in sie verliebt, kann man so sagen. Aber da jeder von denen auch so ein bisschen ein paar Probleme hat, was wahrscheinlich auch dann einfach so auf das Sozialleben zurückzuführen ist von früher oder wo sie herkommen, die haben alle ein paar Probleme, die mit sich rumschleppen. Und bei Audrey ist es zum Beispiel eben so, dass sie sehr emotional, wie sagt man das, Angst hat, sich zu binden, sagen wir es mal so. Also
verschlossen.
Die möchte eigentlich keine Liebe richtig empfinden. Sie hat immer viele Typen, so. Also sie ist immer viel unterwegs, auch mit einem Taxiunternehmen, dann irgendwelche Neuen, die da anfangen. Und hat dann, schläft dann mit denen. Und ich glaube, Audrey hat auch schon mal zu Ed gesagt, ja, mit dir mache ich es nicht, weil du bist mir zu wichtig.
So. Genau.
Ja, und Ed denkt sich so, Mann, das war scheiße.
Danke für gar nichts.
Wirklich, da bist du einmal nett, ey.
Ja.
Mann. Ja, Ed. Aber naja, kann man nichts machen.
Oder halt doch.
Ja, und dann, das ist erstmal die Vorstellung. Und dann geht's weiter, bekommt er nämlich das erste Kartenspiel.
Ne? Karte.
Kartenspiel, Entschuldigung.
Das Karo Ass.
Das Karo Ass.
Bekommt er dann.
Genau, das Karo Ass bekommt er dann und denkt sich so, was soll das? Da stehen drei Adressen drauf. Was soll ich damit?
Und drei Uhrzeiten verbunden mit den Adressen.
Genau, stimmt. Drei Uhrzeiten mit den drei Adressen. Und da denkt er so, okay, was passiert jetzt hier? Und da er jetzt eh nicht so viel mit seinem Leben anfangen kann, denkt er sich, ja, vielleicht gucke ich einfach mal. Und ich glaube, bevor ich da hinfährt, ist er noch mal kurz eingeladen zu der Vorladung beim Gericht.
Stimmt.
Was jetzt ein bisschen noch zur Handlung beiträgt, nämlich wird dann eingeladen, um halt auch den Bankräuber zu identifizieren. So, und natürlich weiß er, das ist der, 100%, und der Anwalt versucht noch irgendwie so umzustimmen, von wegen so, oh, sind Sie sicher, dass das der ist? Und Ed so mit seinem trockenen Humor, das ist er, so eine hässliche Visage, so, kann ich überall erblicken. Und der Richter dann auch so, zügeln Sie sich ein bisschen, Herr Kennedy, so, ja, sorry. Und dann sagt halt nochmal der Bankräuber, du bist ein toter Mann, Kennedy. Also droht ihn eben, und dann ist Ed auch so ein bisschen nach außen hin, ah, alles cool, juckt mich nicht, aber innerlich denkt man, also weiß man schon, okay, es interessiert ihn doch irgendwie, ein bisschen Angst.
Hätte er sich halt auch sparen können.
Genau. Hätte er sich auch wirklich sparen können, aber er hat dann ein bisschen Angst dann. Und dann ist so ein bisschen, okay, ich habe eh nicht viel zu tun, und schaut sich dann die drei Adressen an. Und sagt doch mal gerne, was bei der ersten Adresse ist.
Genau, die erste Adresse, wichtig ist, zu den Adressen stehen immer Uhrzeiten.
Richtig.
Und dann fährt er eben um Mitternacht in die erste besagte Straße, und es geht direkt richtig doll los. Also es ist auch eigentlich der schlimmste Fall, finde ich, im gesamten Buch. Dass eben ein betrunkener Ehemann nach Hause kommt und dort eben seine Frau vergewaltigt. Mhm. Also Ed steht eben draußen, kann das Ganze eben durchs Fenster quasi erahnen, was da Schlimmes passiert. Die kleine Tochter tritt dann eben auch vor die Tür und ist halt total aufgelöst, total im Weinen. Und er denkt sich nur so, wo bin ich hier dann reingeraten? Also kann das eben noch gar nicht einordnen und ja, geht dann wieder.
Mhm.
Und lässt die erste Adresse erstmal stehen und widmet sich den anderen zu, in der Hoffnung, dass es besser wird, was es ja zum Glück auch wird. So.
Richtig. Und bei der zweiten Adresse kann man ja fast so sagen, wo er dann hingeht, trifft er auf eine alte Dame.
Auf die liebe Miller.
Richtig.
Und ist da auch erstmal sehr perplex, würde ich sagen, denn sie denkt, es ist ihre verloren geglaubte Jugendliebe, Jimmy. Denn zu Miller muss man sagen, sie ist sehr dement. Und als sie dann Ed sieht, blüht sie total auf. Also sie nimmt ihn mit ins Haus, er liest ihr vor, sie essen Kuchen. Es ist total, weiß ich nicht, innig und schön zwischen denen. Sie zeigt ihm, glaube ich, auch irgendwann alte Fotos.
Mhm.
Und Ed ist halt, wo er am Anfang super perplex ist und einfach nur sie quasi reden lässt und ja, quasi einfach nur nicht widerspricht, taut dann auch immer mehr auf und genießt es dann auch total, in dieser Rolle zu sein und zu sehen, wie viel er ihr dadurch geben kann, einfach durch seine Nachmittagsbesuche.
Ja, absolut. Also das ist total herzerwärmend. Weil das ist natürlich schön für sie, für die demente alte Frau, dass sie ihren Jimmy wieder hat, weil man erfährt später auch ein bisschen, dass er im Zweiten Weltkrieg verstorben ist und seit 60 Jahren halt tot ist. Und die Frau ist immer noch an seiner Seite und hofft jeden Tag darauf, dass Jimmy zurückkommt. Vielleicht auch erst, seitdem sie dement ist, dass sie das vergessen hat, dass er tot ist. Aber trotzdem ist es so schön herzerwärmend. Und Ed merkt halt selber für sich, das tut mir auch richtig gut.
Total. Dementsprechend, ja, wir haben eine super schlimme Adresse, eine super schöne Adresse. Die nächste ist zum Glück auch schön.
Richtig.
Denn es geht um Sophie.
Sophie.
Um Sophie. Die Uhrzeit, wo er sie sieht, ist super früh morgens. Und er sieht sie beim Laufen.
Richtig.
Was super creepy ist.
Ja, man muss dazu sagen, sie ist 15.
Ja.
Ed ist 19.
Es ist schon ein bisschen unangenehm, aber auch irgendwie, man merkt, dass er da natürlich nichts macht und es ist einfach der Situation geschuldet, glaube ich, dass es einfach weird ist.
Ja, richtig. Und der Schreibstil, also er schreibt es halt wirklich aus so einer Perspektive von so einem 19-Jährigen und Ed hat ja noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen gehabt, auch was so Sex angeht und so weiter. Und er schreibt dann schon so irgendwie so, ja, für so gefühlt für ihr Alter so, gute Figur und nicht so viel Oberweite, sowas, gar nicht schlimm und so. Also schon so weird irgendwie auch.
Yeah.
So creep, so, weiß ich nicht. Aber ja.
Machst du nix. Nee. Das Besondere an Sophie ist vor allem, dass sie barfuß läuft.
Mhm.
Und das macht sie jeden Morgen. Und ich glaube, irgendwann lernen die sich auch kennen. Und Sophie ist auch so ganz skeptisch und ist so, yo, warum bist du da?
Ja.
Und Ed versucht sie dann halt eben zu beruhigen und ist auch so, nein, ich ist alles, ich will nichts von dir, keine Sorge. Und ja, dann freunden die sich so ein bisschen an und sie lädt ihn dann zu einem Wettkampf von ihr ein,
mhm.
was sehr cool ist. Sie gewinnt leider nicht, was vielleicht an den Schuhen liegt, die sie trägt.
Genau, denn sie trägt ganz alte Schuhe und er vermutet, das ist so ein bisschen von seiner Mutter irgendwie vererbt oder irgendwie aus einem Secondhand oder wie auch immer. Die sind aber ganz kaputt und irgendwie kann sie damit nicht richtig laufen. Und er überlegt natürlich, okay, eigentlich ist es relativ offensichtlich anscheinend, was es für eine Aufgabe ist. Das Kind braucht neue Schuhe.
Mhm.
So. Und eines Tages geht er dann nämlich hin zu dem Haus einfach, eigentlich auch so ein bisschen weird. Man muss dazu noch vielleicht sagen, bei diesem Wettkampf hat man auch den Vater und die Mutter kennengelernt. Die waren total supportive für Sophie, immer angefeuert und sagen, du schaffst das und du bist ein tolles Kind. Ach, ist nicht schlimm, du bist Zweiter geworden, bist nächstes Mal bist du Erster. Und daneben gab es halt das Kind, das Erster geworden ist, gab es einen Vater, der gesagt hat, so, ja, mach Sophie fertig und du bist die Beste und nur wenn du gewinnst, bist du was und dü.
Sympathisch.
Sympathischer Vater auf jeden Fall. Ein richtiger Brüll-Kreisliga-Trainer. Und eines Tages geht er dann nämlich zu Sophie nach Hause.
Er hat ein Geschenk dabei.
Ja.
Ja, er klingelt dann, der Vater macht auf und ist auch so, was
Who
machst
are you?
Du denn hier? Ja. Und was willst du von meiner Tochter?
Richtig.
Also ist ganz skeptisch und Ed übergibt dann eben nur einen Schuhkarton.
Mhm.
Eben als Geschenk für Sophie. Und macht bei dem Vater nicht unbedingt einen besseren Eindruck. Er macht ihn nämlich auf und er ist leer. Und Ed ist aber nur so, gibt es Sophie, sie weiß Bescheid.
Ja.
So. Und ja, er hat ihr eben neue Schuhe geschenkt. Denn beim nächsten Wettkampf läuft sie barfuß.
Ja.
So wie sie jeden Morgen eben barfuß läuft.
Und damit fühlt sie sich am wohlsten.
Ja, und damit ist sie auch am besten und sie wird zwar trotzdem nur in Anführungsstrichen Zweite, aber mit irgendwie totalem Kampfgeist und es ist auch super knapp und aber mit totaler Freude und sogar der Kreisliga-Vater von ihrer Konkurrentin lobt sie danach total und ist so, wow, sagt zum Vater auch, wow, tolles Mädchen haben sie da und
ja. Gibt noch diese eine tolle Beschreibung, wo sie dann halt nach dem Zieleinlauf fährt sie auf den Boden, ist halt Stimmt. völlig erschöpft, aber sie lächelt halt total und freut sich, dass sie so gelaufen ist, wie sie halt gelaufen ist.
Ja.
Ist auch total schön.
Absolut.
Und dann ist es noch so, dass nach dem Rennen geht dann Sophie auf Ed zu, sie sieht ihn und sie sagt dann so, hast du mich gesehen, bin gelaufen, ja, hast du super gemacht. Und dann fragt sie ihn so, ey, bist du eigentlich ein Engel oder sowas? Wo kommst du her, wo bist du so richtig? Und er dann nur so, nee, ich bin nur Ed, so, ich bin nur ein Loser und eigentlich kann ich nichts. So, er macht sie richtig schlecht. Und aber er hat es geschafft, sie richtig glücklich zu machen.
Total, mit so einem einfachen
Trick.
Mittel, ja, Trick.
Ja.
Trick, eigentlich war es ein Trick.
Klar.
Ja, und es ist diese Adresse. Bleibt nur ein Problem, und zwar die erste. Die hat Ed nämlich immer noch nicht gelöst.
Ja.
Er fährt da mehrmals hin, guckt sich das an. Manchmal passiert auch nichts. Manchmal kommt der betrunkene Ehemann einfach nach Hause und es herrscht Ruhe in der Wohnung. Aber mehrere Male passiert dann eben auch weitere Vergewaltigungen. Irgendwann nimmt das kleine Mädchen ihn auch wahr und bittet ihn auch, glaube ich, um Hilfe. Ist auch super.
So ungefähr, ja. Sie fragt dann so ein bisschen, bist du hier, um uns zu helfen?
Ja.
Und Ed dann erstmal noch so, ja, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber er sagt dann auch zum kleinen Mädchen, ich versuch's.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so der Kernmoment, wo er dann das Geschenk bekommt, was er dann bekommt im Briefkasten.
Geschenk ist auch ein wilder Begriff dafür.
Er hat das Geschenk bekommen.
Okay. Ja, das Geschenk ist nämlich eine Waffe, eine Pistole.
Entschuldigung.
Entschuldigung. Was?
Was ja, war das? Es tut mir leid. Grüße gehen raus an Matthias. Der weiß Bescheid.
Wow. Genau, und ihm ist halt klar, okay, das ist der Weg. Scheinbar das Einzige, was funktionieren wird.
Ja.
Von wem auch immer ich die erste Karte bekommen habe, von dem habe ich jetzt wohl auch die Pistole.
Ja.
Und dann, ja, plant er das Ganze. Er leiht sich sein Taxi eben für eine Nacht für private Zwecke aus. Ja, verfolgt dann den Ehemann ein bisschen auf seinem Nachhauseweg und hält an und bietet ihm eine kostenlose Fahrt an, nach Hause.
Richtig, voll nett von ihm.
Ja.
Er ist der Heilsbringer, ey. Bist du betrunken, Ed ist da.
Das war das wahre Problem dieser Familie. Nein.
die teuren Taxikosten.
Wow. Ja, er steigt dann eben ein. Und Ed fährt und fährt, fährt am Haus vorbei. Der Mann regt sich auch irgendwann dann total auf und ist so, was hast du vor? Und dann hält Ed ihm eben die Knarre an den Kopf. Und ja, bedroht ihn, sagt ihm, verschwinde aus dieser Stadt, kehr nie wieder zurück. Der Mann ist auch so, ich mach das nie wieder. Und Ed ist halt so, ist mir scheißegal, was du nie wieder machst. So verpiss dich einfach so.
Ja.
Ja. Und dann hört man einen Knall.
Mhm. Aber man weiß noch nicht genau, was da passiert. Denn es ist erstmal nur ein Knall. Und dann gibt es nämlich einen Cut, kann man so sagen. Und es ist dann so, dass ich weiß gar nicht mehr, ob er dann kommt er abends nach Hause so ein bisschen, fährt nach Hause natürlich, klar. Muss sich erstmal von dem Schock erholen so ein bisschen. Und abends ist es dann irgendwie so, oder auch, ich weiß nicht, abends oder direkt am nächsten Tag sind dann zwei Leute bei ihm. Nämlich Daryl und Keith.
Ja, ja, die kleinen Handlanger.
Die kleinen Handlanger von irgendjemandem, der das halt alles macht.
Mhm.
Und die sind aber nicht da, also um irgendwie so, man denkt so, oh, Einbrecher und ditte, sondern, was man auch erwähnen muss, glaube ich, haben wir noch nicht gemacht, er hat einen Hund, Türsteher.
Türsteher.
Ganz süß.
Ja.
Der ist ganz alt und der ist Türsteher, weil er immer neben der Tür geschlafen hat.
Ja.
Und der hat anscheinend auch nicht gebellt, weil sind anscheinend Netzkriege.
Der war gewesen. Direkt Fan von denen.
Klar.
Ja.
So, weil die kommen da rein einfach so ins Haus und essen Pastete von ihm. Einmal geklaut. Bisschen ja. Hund abgegeben, hier isst mal ein bisschen. Und er denkt sich dann auch schon so, okay, ich muss anscheinend keine Angst vor denen haben so richtig, weil die sind halt auch wieder anscheinend von diesen Leuten, die mir das geschickt haben. Und die erzählen auch so ein bisschen dann, ja, wir sind hier nur die Handlanger und bla 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 bla. Geben Ed auch einen hinten drauf auf den Kopf, damit er erstmal ein bisschen, weiß nicht, weiß wohin gehört, keine Ahnung. Er wacht dann auf und kriegt dann von denen die Botschaft von diesem ja, hohen Tier eben, wo eben drin steht erstmal, du machst so deine Sache gut bisher, Ed. Du bist ein toller Junge. Der Typ, du hast ihn ja nicht erschossen, sondern Ed hat nämlich nur in die Sonne geschossen, in die aufgehende Sonne. Und hat ihn nicht erschossen, aber er ist jetzt irgendwo in einem Zug ins Ausland und ist halt weg. So, er wird weggeschafft, gibt's nicht mehr. Und da ist dann auch, glaube ich, direkt die nächste Karte drin, nämlich das Kreuz Ass.
Dann geht's eben weiter mit dem Kreuz Ass. Und dann kommt eine Geschichte, die ich super, super gerne mag. Und zwar die von Pastor Henretti, heißt er, glaube ich.
Mhm.
Da muss Ed auch erstmal ein bisschen recherchieren und landet bei dem falschen Henretti, nämlich bei seinem Bruder. Und da wird auch schon ein bisschen klar, okay, die haben gerade keinen Kontakt mehr, was ist da los? Erstmal denkt er, das ist vielleicht seine Aufgabe. Dann wird er, glaube ich, von drei Jugendlichen abgezogen auf der Straße. Ja. Und Pastor Henretti, ja, greift da zum Glück ein. Und der ist auch so witzig, also der gibt Ed auch wirklich einen fiesen Spruch nach dem anderen, warum er sich auch halt so von so 13-Jährigen abziehen lässt ja, und so. Und ja, es ist ein super, super cooler offener Mensch, der eben extra in den ärmeren Vierteln der Stadt lebt, ja, um eben bei den Menschen zu sein, die seine Hilfe brauchen, um ansprechbar zu sein, um präsent zu sein. Und dann ist es so, dass Ed einen Gottesdienst von ihm besucht und er ist fast der Einzige.
Das ist leider richtig, ja.
Ja.
Also da ist noch nicht so viele Leute da, die unterwegs sind.
Nee, und ist ja, ich sag mal, heutzutage oft so und auch nicht immer verwunderlich. Aber bei dem Pastor ist es sehr schade, weil er halt eine richtig, richtig tollen Gottesdienst macht und er ist halt auch total begeistert, obwohl er gar nichts auch mit der Kirche am Hut hat.
Ja.
Und dann wird ihm halt klar, was seine Aufgabe ist, nämlich Leute in diese Kirche zu schaffen.
Richtig.
Ja.
Und wie macht er das?
Mit Freibier!
Jawohl! Auf geht's!
Ich finde, das ist so eine coole Idee. Also er holt dann auch all seine Freunde ran, organisiert eben Freibier, ich glaube, Kindermahlen, so Musik. Also das ist wirklich wie so ein kleines Stadtfest oder wie so ein kleines Fest dann ist.
Ja.
Macht überall Werbung, holt Miller, um sie auch in den Gottesdienst zu bringen, was ich total schön finde.
Ja.
Dass eben für ihn diese Geschichten auch nicht, okay, ich hab's gelöst, die Geschichte ist vorbei, sondern dass er die halt weiterträgt und die Beziehungen weiterführt, die dadurch halt entstanden sind.
Ja.
Und ja, dann sind da einfach unglaublich Menge an Leuten in diesem großartigen Gottesdienst. Alle freuen sich und es ist ein riesiger Erfolg.
Ja, absolut. Davon auch eine Nebengeschichte ist der Bruder vom Pastor. Der hat nämlich, die haben nicht mal so viel Kontakt erstmal. Und Ed führt dann auch eben diese Familie wieder zusammen. Also er hilft nicht nur dem Pastor dabei, eine neue Community aufzubauen, sondern eben auch diese Familie wieder zusammenzubringen. So, wo er sagt, ey, dein Pastor, Bruder ist auch ein ganz netter und ja, ich habe wenig Zeit, die Kinder, dies, das. Aber er ist dann nämlich auch da bei diesem Fest.
Richtig schön.
Und die unterhalten sich dann auch und das ist irgendwie ganz, ganz toll. Und man hört dann auch später, dass natürlich nicht mehr so viele da sind wie beim Freibierfest. Aber trotzdem mehr geworden ist und das
deutlich
freut
mehr.
Deutlich mehr und das freut den Pastor ungemein. Und auch für die Gegend da ist total super, weil diese drei Jugendlichen, die da waren, die haben nämlich damit gesungen, nämlich, glaube ich, mit ihm zusammen, ne? Mit dem Pastor.
Ja.
Ja. Also wirklich auch wieder eine ganz tolle Sache und mal wieder eine tolle Aufgabe. Und Ed hat daraus wieder gelernt, ah krass, ich kann wirklich was erreichen. So irgendwie, wenn man zusammenarbeitet und irgendwie Menschen hilft, das fühlt sich auch für ihn einfach richtig gut an. Und da freut sich dann auch so ein bisschen auf die nächste Aufgabe. Er wird immer gefestigter mit sich selbst, aber auch gefestigter mit den Aufgaben und nicht mehr ganz so viel Angst, ne, sondern ist einfach so, okay, ich bin dafür da, den Menschen zu helfen und mache das richtig gerne.
Ja, wird auch viel selbstbewusster. Man mag ihn auch mehr, finde ich, je mehr Aufgaben er so löst. Und die nächste Aufgabe ist dann eigentlich eine ganz kleine, was ja auch voll die schöne Message ist,
mit
was für Kleinigkeiten man einfach Sachen erreichen kann. Und da geht es einfach darum, er geht halt zu dieser Adresse und sieht eben eine Mutter, die den Kindern, ich glaube, die hat zwei kleine Kinder, jeweils ein Eis kauft. Und alles scheint fein, die Kinder sind auch lieb und man weiß auch wirklich nicht so richtig, was man jetzt tun kann.
Ja.
Ed hat dann aber eine schöne Idee und ich glaube, die machen das einmal die Woche oder so. Und kauft der Mutter ein Eis und gibt ihr das, was dazu führt, dass eben das eine Kind dann halt auch sagt, oh Mama, nächstes Mal kriegst du auch was von meinem Eis ab.
Genau, weil die Mutter einfach so immer was für ihre Kinder getan hat, jede Woche und dann auch wahrscheinlich das Geld nicht so da war. Gerade in der Gegend ist es nicht verwunderlich eben, dass wenig Geld da ist. Aber dann auf einmal merken die Kinder, okay, meine Mutter ist ja auch ein Mensch. So einfach und halt einfach auch.
Die hat auch was Gutes verdient.
Genau, und auch was Gutes verdient. Und dass die Kinder dann sagen, ach Mama, für dich gibt es auch ein Eis. Das ist wirklich eine kleine, schöne Aufgabe. So was tut niemandem weh, so ganz toll. Und manchmal hilft das, glaube ich, so, dass es ein Zeigen soll. So ganz, manchmal helfen so kleine Denkanstöße, dass es viel bewirken kann.
Mhm.
Ja. Und dann gibt es noch die dritte Aufgabe. Die ist nämlich das mit den Gebrüder Rose.
Ja.
Ja, erzähl doch mal gerne.
Wie war das nochmal? Ich weiß auf jeden Fall, dass es eben die Geschwister sind. Ich glaube, es ist der große Bruder, der so total cool ist, aber eben auch halt total schlechter
Umgang. Gewalttätig, man kann es sagen.
Nennen wir es so.
Der Mann, der große Bruder ist gewalttätig ohne Ende, aber der kleine Bruder lässt sich auch nichts gefallen, beziehungsweise ist auch nicht einer von der netten Sorte, die können sich beide schon ziemlich kaputt treten. Und man wirklich, muss wirklich sagen, kaputt treten, weil da geht's wirklich bis aufs Blut.
Ja.
Ja.
Aber trotzdem blickt der kleine Bruder schon zu dem Großen auch auf. Also das muss man schon sagen.
Absolut.
Ja. Was Ed dann tut, ist ziemlich krass.
Ja, er weiß erstmal gar nicht, was er machen soll so richtig.
Ja.
Bis ihm irgendwann die Idee kommt, okay, ich weiß, was ich machen soll. Und macht Folgendes nämlich.
Da verprügelt er den kleinen Rose-Bruder.
Und ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Sache.
Wow. Spaß. Es ist so spannend, wie man manchmal einfach mit Scheiße auch Gutes tun kann. Das ist wirklich erstaunlich.
Ja.
Ach stimmt, aber es gibt doch das haben wir ein bisschen vergessen zu erzählen. Es gibt doch diesen Berg der Brüder und das ist ein Stein und darauf sind die Sachen geritzt, wo er hin soll auch. Stimmt. Und dann sind die, werden die abgehakt von halt irgendwem.
Ja, ja.
Es ist halt dieses ganze Drumherum an Personen, die Ed halt nicht kennt.
Ja.
Und als er den kleinen Bruder dann eben verprügelt hat, wird es nicht abgehakt.
Genau, darf ich noch zu sagen, als er ihn verprügelt hat, hat er den großen Bruder angerufen und gesagt, dein Bruder liegt hier im Gebüsch, hol ihn mal ab.
Ja.
Ja, und dann hat er noch gesehen, wie der große Bruder ihn ans Haus geschleppt hat und wie er ihm geholfen hat.
Ja,
und so wollte er eben diese Brüdergemeinschaft hervorbringen. Hat er
aber nicht gereicht.
Hat anscheinend nicht gereicht. Dann dachte ich erstmal, okay, ja, dann weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Lass ich es erstmal auf mich zukommen. Ein paar Tage später war es dann so, dann wurde er vom großen Bruder überrascht mit ein paar anderen Kumpels und dann wurde Ed mal ordentlich verprügelt.
Ja.
Ja.
Und dann war das Ding auch abgehakt.
Und dann war es vorbei.
Ja.
Also irgendwie musste Ed auch was lernen. Ich weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich auch verdient, aber scheint auch mal, um extra zu beweisen, ey, ich darf meinem Bruder machen, was du willst, aber lass mein Bruder jetzt in Ruhe, ne? Also hier ist immer noch Familie und Brüdergemeinschaft und hast du nicht gesehen. Und Ed so, Mann, Alter.
Ja, einmal was Gutes tun. Einmal
wen verprügeln, Kind, weißt du, und schon. Oh,
großartig.
Das ist wirklich traurig. Naja.
Ja, aber er hat die Aufgabe abgeschlossen.
Richtig. Und dann gibt es eine neue Karte. Wie man schon überlegt, natürlich, es geht ja um Kartenspiele. Und wenn jetzt richtig gut aufgepasst hat, weiß natürlich, dass es vier gibt. Nämlich Karo war das erste, Kreuz war das zweite, jetzt kommt Pik und dann gibt's noch das Herz. Dann geht's ans Herz. Und erzähl doch mal gerne, was die erste Aufgabe ist beim Pik.
Jetzt kommt meine aller Lieblingsgeschichte.
Hau raus, ich lehne mich zurück und hör dir zu.
Die ist so, so schön. Er guckt sich dann eben ein Haus von dieser Adresse an und wird dann auch erstmal so von dem Familienvater komisch beäugt und ist so, yo, was machst du hier? So, warum stalkst du unser Haus? Und Ed kommt da ein bisschen in Bedrängnis und ist so, ich hab mal hier gewohnt. Und das nimmt er erstmal so an und dann lernen die sich kennen. Er darf sich das Haus anschauen und erlebt eine unglaublich liebe Familie. Ein Ehepaar, was sich total liebt. Kinder, die einfach eine ganz, ganz tolle Beziehung alle untereinander haben. Und Ed ist so, was soll ich hier machen? Denen geht's gut. Die haben nicht viel. Also das auf jeden Fall nicht.
Genau, wenig Geld, aber die haben halt sich. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger als Geld.
Und sind absolut glücklich mit sich. Und dann ist er eben auch dabei, wie sie die Weihnachtsdekorationen aufhängen.
Ja.
Die schon mal bessere Tage gesehen hat.
Der geht's nicht so gut,
Nee. Und auch dann ist für Ed wieder klar, was getan werden muss. Und er schenkt denen ganz, ganz schöne, neue Weihnachtsdeko fürs Haus. Also ich glaube, einfach so eine Lichterkette.
Genau.
Ja.
Also was Kleines so ein bisschen, was aber viel Auswirkung hat, weil er freundet sich ganz doll mit der Familie an. So, er liebt die Kinder irgendwie, spielt mir die ganze Zeit mit denen rum, er muss immer Huckepack mit denen spielen, ist total nett mit dem Mann eben. Weil der Mann wundert sich, also es fing erstmal damit an, dass der Mann immer gefragt hat, so, was lungerst du eigentlich immer hier rum? Bist du irgendwie so ein Stalker? Und das war auch wieder so ein Thema so. Nee, also eigentlich nicht. Aber warum beobachtest du meine Kinder? Naja, also ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich habe hier ein Herz, ich habe hier eine Karte bekommen. Und dann ist es aber so, dass der Mann dann einlädt. Ich habe fast nicht Bock. Nee, stimmt, er sagt ja, stimmt, um ins Haus zu kommen, eigentlich auch richtig clever von Ed, fragt er oder sagt er ja eben, ich habe hier mal gewohnt in dem alten Haus. Mein Vater ist hier gestorben vor ein paar Jahren und wir haben hier mal gewohnt. Damit relativiert er, dass er die ganze Zeit rumqueept und stalkt. Ja. Und dann wird er ins Haus eingeladen und freunden die sich an. Auch mit der Mutter total. Die sind alle so richtig close dann auf einmal. Und dann laden die ihn eben auch da ein. Er versucht das noch so ein bisschen alleine zu machen. Also so, dass er nicht, dass die nicht wissen, wer das war, diese neue Lichterkette angebracht hat. Also ja, Nacht- und Nebelaktion. So obvious. Genau. Und das wissen die auch. Und irgendwann sammeln die ihn so ein bisschen ein mit dem Auto. Und dann nehmen ihn mit und dann soll er nämlich dabei sein, wenn das erste Mal die neue Lichterkette anmachen. Und alle freuen sich. Ganz schön.
Ja.
Ja. Und da wolltest du ja auch noch einen Teil draus vorlesen. Und das kommen wir jetzt dazu. Und ich bin ganz gespannt, wie du es vorträgst.
Ein Moment der Schönheit. Während die Kinder unter dem Nachthimmel und die Veranda und die bunten Lichter herumtanzen, sehe ich etwas. Lua und Marie halten sich an den Händen. Sie sehen so glücklich aus im Inneren dieses einen Moments, während sie ihre Kinder betrachten und die Lampen an ihrem alten Haus. Lua küsst sie ganz sanft auf die Lippen und sie erwidert den Kuss. Manchmal sind Menschen wunderschön. Nicht durch ihr Äußeres, nicht durch das, was sie sagen, nur durch das, was sie sind.
Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Finde ich auch total schön.
Ich mag die. Ach, irgendwie, das berührt so richtig das Herz. Wird was für einfache Mittel, wenn du einfach mal glücklich sein kannst.
Stimmt.
Ja.
Ja, total schön. Vielen Dank.
Gerne.
Und dann machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Und die ist relativ nah, denn es geht um seine eigene Mutter.
Ja, die haben ja eher ein schlechtes Verhältnis.
Das kann man so sehen.
Kann man ganz klar sagen, die Mutter ist wirklich einfach eine Furie. Also ja. Da kann man ihn wirklich nur bemitleiden.
Ja.
Also wie sie mit ihm redet, sie macht ihn ohne Ende runter. Wirklich jeder Satz ist eigentlich eine Beleidigung, muss man schon sagen. Und plötzlich ist sie eine Aufgabe von ihm.
Richtig. Und man muss dazu noch sagen, das Familienverhältnis ist ja eben so, dass Eds Vater verstorben ist, haben wir kurz angerissen eben. Das ist auch wirklich so gewesen. Er hat viel gesoffen, ist an der Leberversagen gestorben. Die Mutter.
Aber soll trotzdem ein toller Vater
gewesen sein. Er soll trotzdem ein toller Vater gewesen sein. Das hat man damals nicht so ganz gemerkt, weil er natürlich auch immer viel betrunken war. Aber trotzdem hat er gearbeitet. Er war halt ein Säufer. Aber er hat sich trotzdem, wie Ed sagt, eigentlich ganz gut um uns gekümmert.
Ist immer nach Hause spaziert, um nüchtern zu werden. Hat halt so semi geklappt.
Genau.
Aber ja, auch wenn er ein toller Vater scheinbar trotzdem für ihn war, war er scheinbar auf jeden Fall ein miserabler Ehemann.
Richtig, genau, weil die Mutter hat ihn auf jeden Fall ganz oft betrogen.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das kommt dann raus eben in dem Gespräch auch gleich. Und dann noch zur anderen Familie, und zwar, die haben noch weitere Kinder. Und aus denen sind alle weggezogen aus dem Ort, nur Ed halt eben nicht, bisher. Und die sind alle auch schon irgendwie, also die eine ist zum Beispiel junge Mutter geworden, ist dann umgezogen mit ihrem Ehemann und eine bessere Gegend so ein bisschen. Aus dir, was aus ihrem Leben gemacht, kann man vermeintlich sehen. Dann ist Tommy, heißt er, glaube ich, der Überflieger der Familie, macht nämlich ein Studium, ist ans College gegangen und ist da eben, wird Anwalt, so oder bald Anwalt, hat da eine super tolle Freundin bekommen und ist so, ja,
der, das Vorbildkind.
Das Vorbildkind eben und das wird auch eben auch mehr geliebt. Und obwohl Ed alles für seine Mutter macht, er ist immer da, er hilft ihr immer, wenn irgendwas ist, die Mutter motzt ihn immer nur an. Und er denkt sich so, warum muss ich jetzt meiner Mutter helfen? So, die mag mich nicht, liebt mich nicht so, was soll ich mit der machen? Und dann, ich glaube, ein Restaurant angegeben, auch eine Uhrzeit, geht er dahin und guckt erstmal so um, okay, was ist hier jetzt so ein bisschen? Und dann trifft er seine Mutter. Sie sieht ihn nicht, aber er sieht sie. Und er sieht sie auch dabei, wie sie einen Typen datet. So. Und die Mutter ist über 50 und ist für Ed erstmal so, komisch. Aber er weiß irgendwie, irgendwas muss er damit wohl anfangen. Er muss irgendwie die Mutter damit konfrontieren. Und ich glaube, einen Tag später geht er dann hin zu seiner Mutter und möchte mit ihr reden. Die Mutter auch gleich so, was willst du denn hier so ein bisschen? Also sie ist wirklich immer direkt angepisst, wenn er da ist. Also komplett. Und geht dann dahin und sagt, hey Mutter, wie ist es? Bla 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 bla, bisschen ha ha hi hi. Und dann sagt er auf einmal, ich hab dich gesehen im Restaurant, so, wie ist denn das so mit dem Typen? Und sie ist erstmal perplex, erzählt mir aber so ein bisschen davon und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch, von wegen sagte mal, ja, ich finde, ich habe auch Bedürfnisse so ein bisschen, was unangenehm ist, tatsächlich mit seiner Mutter irgendwie so besprechen, aber egal. Dann sagt sie ihr, ja, ich hab deinen Mann auch, deinen Vater auch mal betrogen, so, weil das war ja auch nicht mehr alles das Beste. Und dann wird Ed halt sauer, was er aber auch irgendwie weiß, dass er sauer werden muss und das man ansprechen muss, weil er sagt dann so, steht auch für sich ein und sagt, ey, warum bist du so scheiße zu mir? Warum liebst du mich nicht? Warum hast du meinen Vater oder unseren Vater betrogen? Und was ist überhaupt los mit dir? Ich mach alles für dich, alle anderen Kinder sind toll, und aber ich nicht, obwohl ich hier bin. Und dann sagt die Mutter eben, ja, genau deswegen. Alle machen was aus ihrem Leben und du nicht. Und du erinnerst mich so an deinen Vater so ein bisschen. Weil du ja anscheinend trinkst es vielleicht nicht, aber du bist halt auch hier in diesem Kaff. So, geh raus, mach was aus deinem Leben. So, und das ärgert mich total. Und das kann sie irgendwie nicht abstellen, so richtig. Also, auch später nicht.
Ed ist ja auch total klug. Also es ist ja auch nicht so, als ist das alles, was er erreichen könnte im Leben. Also er liest ja auch super, super viel. Ist in dem Bereich auch total gebildet. Könnte easy in dem Bereich auch irgendwie ein Studium machen oder eine Ausbildung oder whatever. Aber nutzt es eben nicht. Und das sieht seine Mutter eben genauso. Was jetzt natürlich keine Rechtfertigung ist, so zu sein.
Das stimmt.
Aber ja, voll wichtig, dass sie dann halt endlich mal darüber reden.
Genau, und das ist eigentlich auch schon die ganze Aufgabe. Ja. Weil das Verhältnis ändert sich jetzt zum Großteil nicht. Es wird vielleicht ein Tick besser, aber die Mutter ist am Ende auch immer noch nicht richtig nett zu ihm.
Aber Ed gibt mehr Konter.
Genau.
Der hat das vorher halt immer super geschluckt und war einfach so, okay, sie ist schrecklich. Aber jetzt steht er auch zu sich und das gibt ihm, glaube ich, total viel, sich da auch jetzt einmal die Gründe zu kennen und sich dadurch halt auch viel mehr von ihr so distanzieren zu können, innerlich einfach.
Genau, und er merkt dann auch eben wieder, dass die Aufgaben zum Teil natürlich für andere Menschen da sind, aber auch zum Großteil für ihn. So, allein das mit Miller zum Beispiel, wo er sich immer mehr reinfühlt und das auch total liebt, dann jetzt eben, dass er das für sich selbst einstehen kann und muss auch, um sich besser zu fühlen. Also sind auf jeden Fall nicht immer Aufgaben nur für andere Menschen, dass er der Engel ist und für andere nur mal da ist, sondern auch für sich. Das ist auch ganz toll eigentlich. Und dann kommt die dritte Aufgabe, nämlich das Kino. Und er geht dann hin zu der Adresse und sagt so, was ist das hier? Irgendwie so ein altes Kino. Und da trifft er einen Mann, einen älteren Mann, einen älteren Herr. Und der sagt, ich habe dich schon erwartet, Ed. Und dann, wo kennst du mich? Und dann redet Ed so ein bisschen, ja, waren das so zwei Leute irgendwie? Waren das Daryl und Keith? Und er so, wie meinst du, keine Ahnung. Haben die alles von dir gegessen? Und er dann so, ja, schon. Ja, das waren die auf jeden Fall. Deswegen, da weiß er dann, okay, das ist ja wohl hier richtig und irgendwie ist jemand was im Hintergrund am Machen. Und der ist auch total süß, der Kinobesitzer, weil der hat so ein ganz altes Kino gekauft, jetzt von Rente ist und kann natürlich auch gar nicht so viele Leute irgendwie drin haben, so ein ganz kleines, süßes, altes Kino. Aber er sagt dann zu Ed, ja, guck dir mal einen Film an und geht aufs Haus und hier Popcorn und alles ganz toll, weil er es einfach so liebt, dieses Kino zu haben.
Naja, und weil Ed auch einfach leider sein einziger Gast ist.
Das natürlich auch, es läuft nicht so gut.
So, also dem begegnet man dann ja mit besonderer Freundlichkeit, wenn sonst einfach niemand kommt.
Richtig. Und dann sagt er aber auch noch, das finde ich auch ganz süß, dass er dann so sagt, ah, du hast bestimmt eine Freundin. So, sagt der Besitzer dann zu Ed. Und er dann so, ja, schon. So, er stellt sich dann so vor, oh mein Gott, oh, wir sind zusammen, das wäre ganz toll. Und er sagt dann, ja, hab ich. Und dann, ja, komm, ich lade dich mal ein. So, ich habe hier ein bisschen missgebaut, ist nämlich eingeschlafen während des Films und hat dann die Rolle nicht getauscht oder so. Und er hat gesagt, ja, ich lade dich nächstes Mal ein, es geht aufs Haus. Komm mal irgendwie in 2-3 Tagen vorbei, dann läuft irgendwie der und der Film. Und dann fragt Ed auch Audrey, hast du Bock, da mitzukommen? Und sie sagt extra eine Verabredung mit Simon ab. Simon ist gerade ihr Lover, kann man so sagen. Nicht Freund, aber so ein Lover, würde ich mal behaupten. Und sagt es extra dafür ab. Und dann gehen die beiden auf ein kleines Date. Und der Kinobesitzer sagt dann auch so ganz, ach, ihr seid ja so süß zusammen und das ist ganz toll, was ihr hier macht. Und ja, ich habe das Kino gekauft, weil ich natürlich Kinoansatz so liebe und weil ich auch damals immer mit meiner Freundin irgendwie damals in meinem Kino war und das ganz toll fand. Und deswegen habe ich das jetzt hier so als Nachlass, Nachruf. Ja, und dann haben die einen ganz tollen Abend da drin.
Ja.
Und da ist noch schon ein bisschen die Nebenstory, dass sie sich ein bisschen
auf einer nicht freundschaftlichen Ebene
genau,
auch
annähern. So ein bisschen, genau. Und dass sie auf jeden Fall auch bei mir über Gefühle reden, obwohl Audio immer noch sagt, irgendwie, ich kann mich nicht binden, so, ich kann irgendwie niemanden lieben und du bist wahrscheinlich die nächste Person, die an Liebe rankommt, aber ich kann es nicht und traue mich nicht. Und er sagt genau, er versteht das immer, aber ist natürlich trotzdem irgendwie traurig. Und da kriegt er dann auch die nächste Karte schon. Nämlich das Herz Ass.
Ja.
Und das sehen die dann zusammen und denkt mir, und dann fragt noch Audrey ihn so, läuft das immer so ab? Und Ed so, ja, so ähnlich immer. Also irgendwie kriege ich noch die Karten. Und das ist dann auch die letzte Karte, wenn man gut mitgezählt hat.
Ja. Dann geht's nämlich plötzlich um Eds Umgebung.
Richtig.
Um seine nächste Umgebung. Und zwar fängt es an mit Richie.
Der Loser der Gruppe, also der richtige Loser, yeah, wie er das so sagt, weil es gibt so eine Zeile im Buch, da sagt er irgendwie so, Richie, 19 Jahre alt, Job, null, Erwartung, null, Ambition, null, Erwartung, dass sich das irgendwie ändert, null.
Ja.
Also ganz traurig.
Absolut. Ja. So will man eben auch nicht da leben. Also ich glaube, bei ihm ist auch relativ schnell klar, was die Aufgabe ist.
Ja.
Und dann nimmt sich Ed ihn mal zur Brust. Ist dann auch nicht mehr wirklich freundlich, glaube ich.
Nee, das ist so ein bisschen, da wird es nämlich so langsam kalt, wir waren ja auch bei dem Thematik mit der Lichterkette, so ja. Zu Weihnachten, dann ist auch irgendwann Weihnachten und da merkt dann, dass Richie dann irgendwie auch immer so ja, alleine einfach aus offenem Dunkeln irgendwie sitzt so mit dem Radio an und irgendwie auch nicht so richtig weiß, wohin mit sich und er hat ein Wettproblem, sein nächster Tagesablauf ist so ein bisschen beschrieben, er steht morgens irgendwie um 10, 11 auf, geht in die Kneipe, da kurz vorbeigucken, um 1 ist er im Wettbüro und abends spielt er Karten.
Ja.
Ja.
Will man das?
Will man das, ist die Frage.
Ja.
Ja. Und dann, wie du schon sagst, red gern weiter, dass er sich mal das zur Brust nimmt.
Red du gern weiter, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Nee, also die sind dann irgendwann bei Ed zu Hause, ich glaube auch so um Weihnachten rum und Marv schläft erst in einem Auto und dann sagt er bei Ed, nein, komm rein jetzt hier, schlaf hier jetzt bei uns. Audrey, glaube ich, geht zu ihrem Lover und beide sind dann noch wach, sitzen in der Küche und irgendwann fragt irgendwie Ed ihn so ein bisschen, warum machst du das eigentlich so? Warum ist dein Leben so ein bisschen? Und dann merkt man halt schnell, dass Richie einfach so wirklich kein Selbstbewusstsein hat, aus einer schlechten Gegend kommt, keine Perspektive, nicht an sich selber glaubt. Und Ed erzählt ihm dann mal so ein bisschen so, ey, du kannst was aus dir machen, du musst jetzt hier nicht immer nur von Sozialgeld leben, so versuch es doch wenigstens erstmal. Du hast es ja noch nie versucht, du kannst ja nicht scheitern, nur weil du es nicht versucht hast, so ein bisschen. Und das fruchtet auch bei ihm, weil die hatten vorher, das waren alle so richtig Best Friends, so kann man sagen, für Jahre, aber die hatten nie so richtig richtige Deep Talks.
Es war sehr oberflächlich.
Ja, es war alle sehr oberflächlich und weil wahrscheinlich auch alle nicht mit ihren Problemen konfrontiert werden wollten.
Ja, also ich glaube, alle haben in dem Sinne sich dadurch wohlgefühlt, dass es halt nicht tief wurde und dass man einfach seine Zeit nicht mit Reden, sondern mit Kartenspielen verbracht hat.
Ja.
So.
Absolut. Und das war das erste Mal. Und das fruchtet bei Richie aber, weil man nächsten Tage merkt, er sucht sich jetzt einen Job. Und das zählt er auch eigentlich ganz stolz in seiner Freundesgruppe. Und der Einzige, der darauf schlecht reagiert, ist Marv.
Ja.
Weil Marv lacht ihn aus. Du willst einen Job kriegen? Das schaffst du doch nie. Und merkt man schon an, dass ihn das trifft. Alle anderen sind dann so, ey, das schaffst du. Ne? Aber vielleicht dann ist so die Vermutung, okay, jetzt wo er ein bisschen angestichelt wurde, dass er es noch mehr versucht, um es Marv zu beweisen, ich kann's.
Mhm.
Ja.
Und dann merkt, geht's um Marv. Achso, genau. Ja? Ich wollte es gleich sagen.
Ja, okay, dann gerne.
Ja, ist Marv dann eben auch die nächste Person auf der Karte, weil er es auch einfach wirklich nötig hat, würde ich sagen. Also, es war, glaube ich, der Charakter, der mich am meisten überrascht hat, dass da noch so eine diepe Hintergrundstory irgendwie hintersteckt.
Ja, das war auf jeden Fall überraschend.
Ja, und zwar hatten wir über Marv schon gesagt, dass er eben sehr geizig ist. Er erwähnt eben auch immer, wie viel er gespart hat, dass er sich eben auf keinen Fall ein neues Auto kauft, weil er braucht das Geld und er ist wirklich am Ackern und Arbeiten ohne Ende. Und dann kommt raus, wieso? Nämlich hat Marv eine Tochter.
Ja, ganz überraschend. Da nochmal kurz eingehakt, er hat ungefähr so 30.000 auf dem Konto, wird gesagt.
Stimmt, das wird immer wieder erwähnt. Ja. Genau, die Tochter kennt er aber gar nicht. Ich glaube, als das passiert ist, haben die sich einfach getrennt, weil es war halt so die Schande.
Genau, sie war 16, er war auch noch relativ jung, halt vor 2 Jahren. Die sind inzwischen 2 Jahre alt, das Kind.
Ja.
Und sie war 16 und die Eltern wollten es halt nicht. Mhm. Und sind die Eltern weggezogen mit dem Kind.
Ja.
Also kein Kontakt, das ist irgendein Junge gewesen, wieder aus einem schlechten Verhältnissen, schlechter Ruf, was auch immer. Und ich glaube, sie sind ein bisschen wohlhabender als alle anderen. Also ja, auch zwar schlechte Gegend, aber...
Ja, und halt Teenager-Schwangerschaft, also
genau. Mega
gesellschaftlich verpönt.
Richtig, ja. Und dann ziehen sie einfach weg, kein Kontakt. Er hat mal einmal versucht, Kontakt aufzubauen, ist aber nicht wirklich geschafft.
Mhm.
Ja.
Und halt irgendwie so traurig, also, dass er sie ja offensichtlich nicht vergisst, irgendwie sein ganzes Leben danach ausrichtet, aber trotzdem irgendwie zu feige ist, da wirklich was zu unternehmen.
Ja.
So.
Genau, richtig, weil irgendwann, also Ed kriegt ihn damit, also Ed überlegt so, okay, was könnte Marv denn irgendwie brauchen? Er hat ja eigentlich alles so ein bisschen, ihm geht es ja anscheinend gut nach außen hin so ein bisschen, was braucht er? Und dann fällt Ed auf, das Geld. Ich muss irgendwas mit dem Geld zu tun haben. Und dann fragt Ed ihn einfach mal so im Auto, ich brauch Geld, kann ich mir von dir Geld leihen? Und dann ist Marv halt erstmal so ein bisschen so, ah, wofür denn? Und du brauchst es doch gar nicht. Und da so abblocken. Und dann geht Ed richtig in die Decke und sagt halt so, boah, das kann nicht sein, wie bist du denn so knauserig und geizig und sei doch mal, du hast doch so viel Geld und gib doch mal was ab und du kannst doch mal jemandem helfen und so weiter. Und das spielt natürlich erstmal nur, weil er ist jetzt nicht wirklich sauer auf ihn, sondern er möchte ihn einfach locken. Und das klappt gut, weil auch da ist es wieder so völlig überraschend, dass sie dann auf einmal so Deep Talk führen. Und ich glaube, dann fahren die erstmal weiter. Marv sagt noch, okay, komm mit, ich möchte dir was zeigen. Und ich weiß gar nicht genau, wo sie hinfahren. Und dann erzählt er auf jeden Fall, dass er eine Tochter hat und dass sie jetzt 2 Jahre alt ist. Und deswegen spart er, weil er gesagt hatte, so ein bisschen mit 10.000, dann kann ich dem Kind was bieten, dann gehe ich hin. Nee, dann doch 20.000 gehe ich hin, 30.000. Er meinte jetzt bei 50.000, dann wenn ich es gespart habe, dann gehe ich zum Kind. Und Ed überredet ihn dann eben, nee, warst du schon mal da? Und Marv sagt so, nee, ich habe mich immer nicht getraut. Ich hatte so mal Geld mal mit, aber ich bin immer in die Straße eingebogen, aber nie vors Haus und so weiter. Und Ed sagt dann so, pass auf, ich nehme dich jetzt morgen mit im Taxi, wir fahren da jetzt hin.
Ja.
Und dann fahren sie dahin.
Richtig, richtig schön. Manchmal braucht man einfach wirklich einen Arschtritt.
So. Ja, aber es ist halt auch so krass, ne? Ich meine, das sind ja dann Freunde seit jahrelang und nie irgendwie mal was zu reden, weil das einfach so für die anscheinend immer sagt, ne, ich muss mein Problem alleine erledigen.
Ja, aber man sieht halt, sobald man das irgendwie teilt und offen damit umgeht, kriegt man einfach so schnell so viel Unterstützung. Und manchmal reicht eben auch wirklich einfach so eine Kleinigkeit wie, ey, ich fahr dich da jetzt hin. Das reicht so. Und man kann sich so vor so vielen Dingen irgendwie drücken, aber wenn man dann so einen kleinen Anstupser irgendwie bekommt, reicht's dann schon.
Ja, absolut. So kann's gehen. Dann fahren sie hin und natürlich wird er vom Vater nicht gut aufgenommen. Der gibt ihn erstmal einen auf die Nase und sagt, geh weg hier, das ist unser Leben. Du bist vielleicht der Vater, aber tschüss. Aber er hat dann die Tochter gesehen, das gibt mir richtig Mut.
Mhm.
Er hat sie nämlich einmal kurz gesehen und es ist eine Tochter, weil er wusste nicht, ob es noch eine, also erst wusste er nicht, ob es halt eine Tochter oder ein Sohn ist, aber er hat ja gar keinen Kontakt, aber es ist eine Tochter. Und dann probiert er es immer wieder. Und irgendwann ist es so, dass dann, ich weiß leider ihren Namen gerade nicht mehr, aber dass eben die Mutter, mit der er dann was hatte, ihn irgendwann auf den Spielplatz einlädt. Und dass er mal seine Tochter sehen kann, mit ihr spielen kann. Und dass es alles geregelt wird, dass er das auch einfordern kann als Vater und mit dem Kind eben aktiv werden kann und auch dem Kind was Gutes tut, eben als Vater da zu sein. Und man merkt dann auch richtig, dass ihm das richtig gut tut. Und da wird auch gesagt, dass er ein ganz toller Vater wird, weil Ed, du hältst dich dann mit der Mutter. Und das ist auch irgendwie so ganz herzerwärmend.
Ja.
Das ist so für alle irgendwie schön.
Voll.
Das ist auch ein ganz schönes Kapitel.
Das stimmt.
So richtig auf einmal, dass so eine Person, die vorher immer so unnahbar war.
Ja, und auch alle die ganze Zeit von sich wegstößt.
Ja.
So, genau durch diese ganzen Gemeinheiten. Aber ja, steckt halt mehr hinter.
Richtig.
Als man so denkt.
Genau. Und dann, wer fehlt noch?
Audrey.
Audrey. Was passiert denn da?
Ich glaube, da ist auch schon relativ klar, was ihr ja in Anführungsstrichen fehlt.
Geld.
Mut.
Ach so, ich habe das ganze Buch gar nicht verstanden.
Nee, upsi. Ah, sorry. Naja.
Das Genussgeld, naja. Ja.
Nicht immer. Oh, da fehlt nämlich einfach nur Mut. Ja, Liebe zuzulassen, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, sich fallen zu lassen, zu vertrauen. Ja, und Ed verführt sie dann so ziemlich.
Der Mann hat richtig Whiz bekommen.
Naja,
Selbstbewusstsein bekommen
auf einmal. Absolut. Aber hätte er am Anfang des Buches auch nie geschafft. Also nee. Keine Chance.
Darf ich noch mal kurz einwerfen? Mhm. Die haben sich so ungefähr Mitte des Buches, hat er sie mal dann geküsst, nachdem er schon ein bisschen Selbstbewusstsein getankt hatte.
Aber da war das dann, wo sie meinte, ich mag dich viel zu gerne, um mit dir was anzufangen? Ich glaube.
Ja, das sagt er am Anfang auch schon mal, aber dann auch noch mal. Ja. Von wegen so, ey, ich möchte das irgendwie auf die Ebene nicht, weil ich brauche die Angst, dich zu verlieren und so weiter und so fort.
Ja.
Und er sagt dann auch, ja, sorry. Und sie sagt dann auch so, ja, alles gut. Und danach sind die auch wieder so einfach wie vorher halt
war. Auch eine ganz wilde Art und Weise, jemanden zu friendzonen. Also, ja.
Na?
Naja.
Ja.
Aber er gibt eben nicht auf. Er spürt Richtig. Eben, dass es wirklich einfach nur Angst ist, die sie davon abhält. Und dann schlafen die miteinander und das ist, glaube ich, sehr schön.
Richtig, ja. Es gab, also, was man dazu noch sagen muss, über das ganze Buch gibt es ja diese Nebenquest eben, Nebenstory eben mit den beiden. Und man merkt man auch eben, dass sie natürlich oft dann was mit anderen Typen hat. Aber wenn es ihr wirklich so emotional eigentlich, also in Anführungszeichen so emotional, dann ist sie bei Ed.
Ja.
So schläft bei ihm, kuschelt sich bei ihm an und so weiter. Aber sie will es halt dann nicht. So.
Ja.
Aber das merkt man dann schon.
Ja, total. Also, er wurde nicht gefriendzoned und dann creept er da rum und gibt nicht auf, bis sie immer nachgibt.
Sie kommt ja auch immer wieder.
Genau, also man merkt halt total, wie sich das entwickelt und dass am Schluss halt wirklich einfach von ihr nur dieser Mut fehlt, das einfach zuzulassen.
Ja,
so.
Richtig.
Und das macht die Geschichte auch sehr schön.
Genau, und das ist auf einmal dann so, dass man, das ist auch eine schöne Story, dass man einfach dann auch Mut braucht, um sowas einzugehen. Ne?
Voll.
Es ist ja einfach auch dann, scheint der Gedanke, dass man enttäuscht wird oder dass man die andere Person irgendwie enttäuscht.
Mhm.
Dafür braucht man ein bisschen Mut, aber für die beiden stellt sich dann ja als richtig heraus. Und das ist dann, passt einfach.
Absolut.
Ja. Ja. Und damit könnte man ja eigentlich sagen, ist es vollbracht.
Ja.
So, er kriegt immer wieder, das ist auch immer ganz schön, am Ende gibt es immer noch so ein bisschen, also neben Geschichten, dass er immer wieder so die alten Leute besuchen geht, er geht immer noch mal zum Pastor hin, er geht immer noch zu Miller mal unregelmäßig hin, er geht immer noch zu dieser anderen Familie hin, wo er dann mit den Kindern im Huckepack spielt und so weiter. Also er trifft immer seine alten Weggefährten noch mal. Sophie war zum Beispiel auch bei diesem, ich meine auch bei dem Freibier.
Ja, da ist sie auch hingegangen.
Genau, da ist sie auch hingegangen. Also es ist halt eine ganz kleine Dorfgemeinschaft, so ein bisschen, ganz kleine Kleinstadt. Und er trifft sie immer wieder, ist ganz toll. Und dann gibt es aber noch eine Karte.
Ja, der Joker.
Ja.
Oh, irgendwo muss er vorkommen, klar. Sonst ist
random. Sonst hat der Titel keinen Sinn.
Ja.
Und da ist es so, da steht seine eigene Adresse drauf.
Ja, blöd.
Ja, weiß ich gar nicht. Blöd, ja, könnte sein, aber er denkt sich, okay,
anscheinend. Er weiß auf jeden Fall erstmal nicht, was er damit anfangen soll.
Richtig.
So. Ja. Und dann ist plötzlich der Bankräuber in seinem Taxi.
Ja.
Der steigt ein, fährt mit und möchte zu Eds Adresse gebracht werden.
Ja.
Und Ed ist halt auch super perplex und dann bekommt er von ihm den Joker.
Ja,
ja.
Richtig. Und er weiß dann erst, damit anzufangen. Es ist dann, glaube ich, so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er dann eben die Adresse rausbekommt, aber geht dann auf jeden Fall zum Grab seines Vaters, dort in der Nähe. Und da trifft er auf jeden Fall einen von den zwei Schlägern, Daryl und Keith. Und die reden nochmal so ein bisschen auch über so, was alles passiert ist und über alles so, ja, so was seine Rolle da überhaupt im ganzen Ding war. Und er, dieser Daryl und oder Keith weiß halt selber nicht so richtig, was alles so oder wer im Hintergrund ist. Die sind auch nur ausführende Gewalt so ein bisschen. Aber an sich sind es ja alles gute Sachen, die passieren. Deswegen ist es so random irgendwie, dass du so eine große Macht hinter dir hast, so die irgendwas kontrolliert, aber ja anscheinend gute Sachen macht. Also.
Ja, wahrscheinlich sind es auch einfach nur random Leute, die sich irgendwie
dachten. Aber die haben ja schon irgendwie Machtposition auch. Also kann man so irgendwie, weil die machen ja auf jeden Fall viel. Die haben ja zum Beispiel geschafft, dass der Vater dann, der Ehemann, verschwindet.
Das stimmt, ja. Aber vielleicht, naja, theoretisch, der mutig sein musste, war halt immer noch Ed.
Das stimmt.
So.
Genau, und dann würden die nämlich in einen Wagen geführt, oder mit Ed in einen Wagen geführt.
Mhm.
Und da sitzt dann auch der Typ drin, der das Ganze immer angeleiert hat. Und das ist ganz süß, weil dann fahren sie nochmal so alle Häuser ab, wo er geholfen hat. Oder alle Sachen, die er so gemacht hat. Und er erzählt dann nochmal ein bisschen, guck mal hier, das und das so gemacht und das und das und das. Und ja, es ist dann gar nicht so wichtig, so, ich glaube, die Kernaussage ist ja am Ende, lass mich nochmal kurz nachgucken, aber die Kernaussage ist ja dann am Ende.
Die Botschaft bin ich.
Genau. Dass es quasi ein Test war, die ganze Sache für Ed, ob ein durchschnittlicher Mensch das was ändern kann.
Mhm.
Nicht nur für sein Leben, sondern auch für andere Leben. Und die Kernessenz ist dann so ein bisschen, dass jeder was ändern kann für sich, für andere Menschen und dass es Mut machen soll.
Ja.
Ja.
Finde ich mega, mega schön. Gibt auch zwischendurch so eine ganz kurze Sache, dass Ed so feststellt, dass er trinkt immer so löslichen Kaffee.
Ja.
Und dass er den einfach mal reingeschüttet hat und jetzt ist er so, okay, wie viele Teelöffel mache ich da eigentlich rein? Also auch einfach so, das Leben ist halt wichtig und sein Leben ist wichtig und ja, wie viel du einfach bekommst, wenn du gibst.
Absolut.
Ja, das glaube ich.
Also es ist ein ganz, ganz tolles Ende. Schöne Kernaussage. Und das ist das Ende vom Buch.
Ja.
Ich fand es auch grandios, das Buch, als ich es damals gelesen habe. Ich habe es auch sehr schnell verschlungen, meine ich. Und ich fand es auch ganz toll geschrieben erstmal. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Aussagen toll. Und ich habe dem Buch, glaube ich, auch irgendwie gesagt, das ist für mich 9 von 10 Buch. Kann ich sehr, sehr weiterempfehlen. Ist ganz toll.
Ja, ich mag es super gerne, weil es halt dadurch, dass man die einzelnen Geschichten hat, ist es immer super spannend. Also ich finde, jede Geschichte ist auf ihre Art und Weise super toll.
Ja.
Und gleichzeitig hat man aber diesen Bogen oben drüber, wie man eben sieht, wie die Charaktere sich auch verändern und so. Und dadurch hat es 2 Ebenen, auf denen es gleichzeitig spannend bleibt. Und das macht es halt sehr cool, dass sich das so abwechselt.
Richtig. Also ich habe erst das Hörbuch nochmal gehört, auf Vorbereitung für diesen Podcast. Und auch da fand ich es wieder sehr gut gemacht. Ich habe ja bisher noch nie ein Buch 2-mal gelesen. Vielleicht kommt das mal irgendwie in ein paar Jahren, dass ich dann nochmal irgendwie da reinschaue.
Das wäre eine Ehre.
Das ist richtig, ja. Du hast ja auch schon mehrmals gelesen.
Ja.
Ah, schön.
Ja, das war das Buch.
Das war das Buch. Ich fand's, ich finde es immer sehr schön, dann noch so ein Buch so zu würdigen, indem man das mal einmal so durchgeht, mehr oder weniger detailliert. Aber das nochmal sich ins Gedächtnis ruft, ja stimmt, das war ja auch noch, ah ja stimmt, und hier, und ach guck mal wie schön, und das war eine tolle Geschichte, ist schon was Schönes.
Mm, ja, ich muss definitiv das Ende nochmal lesen.
Ja, das hatte ich jetzt auch nicht mehr ganz so präsent, ja. Aber also im Endeffekt war so das Ende, wie wir es jetzt erzählt haben. Ich bin gespannt, was ihr noch da irgendwie zu sagt, vielleicht habt ihr das Buch ja auch schon mal gelesen und könnt das irgendwie bestätigen, dass ihr es toll fandet oder was ihr vielleicht noch irgendwie reininterpretieren kann. Man kann ja immer noch ein bisschen mehr in den Personen, in den einzelnen Personen sehen, wenn man möchte. Und bin da sehr gespannt auf euer Feedback. Entweder gerne in Kommentaren bei Spotify oder auch bei Instagram, Papierchen-Podcast. Da mal gerne reinschauen. Und möchtest du noch was sagen?
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne, immer wieder. Du bist ein gern gesehener Gast.
Und lest das Buch.
Schön. Gut. Dann sag ich auch nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst, mir das Buch erstmal empfohlen hast, dass ich es lesen durfte, dass du mir jetzt auch mit mir die Zeit genommen hast, hier mal drüber zu reden. Hat ganz viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerne wieder. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen, wenn es nächste Woche wieder heißt Papierschnitt. Bis dann. Willst du auch Tschüss sagen?
Tschüss.